Welche Art Leadership brauchen wir in kundenzentrierten Unternehmen und welche Führungsqualitäten sollten geschärft werden, damit am anderen Ende das Kundenerlebnis stimmt? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen, aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei mir ist heute Christian Hoffmann, erfolgreicher Leadership Executive Coach aus Zürich. Herzlich willkommen, Christian.
Ja, hallo und herzlichen Dank, Dani, für die Einladung.
Ja, Chris, du bist Leadership Executive Coach mit mehr als 17 Jahren Erfahrung und CEO deines eigenen Unternehmens Supergroup AG, dessen Zweck die Entwicklung von Leadership Excellence und Management Development ist. Du verfügst über einen Master of Supervision und Coaching in Organisationen und hast vor deiner Selbstständigkeit unter anderem bei Swissport, IWC, KPMG oder UBS als Coach und Manager im Bereich Leadership und Management Development gearbeitet. Im Dachraum bist du die Nummer 1 für erfolgreiche Executives und Top-Management-Teams zum Thema Leadership Presence. Chris, was sollten unsere Zuhörer noch über dich wissen?
Ja, Dani, danke für diese energievolle Einführung. Was wollen die Leute noch über mich wissen? Ja, viele wollen wissen, wie man auch zum Coachen kommt oder wie man Executive Coach wird, würde ich sagen. Da kann ich später noch was dazu sagen. Ich lebe in Schaffhausen mit meiner Familie, habe 2 Söhne. Die sind im Schulalter. In meiner Freizeit versuche ich eine gute Balance mit Hobbys zu finden, die mich erfüllen und irgendwie für mich sinnstiftend sind. Unter anderem zum Beispiel Mountainbike fahren oder Yoga und Meditation. Und persönlich interessiere ich mich auch natürlich sehr stark für das Thema Coaching und Wirksamkeit und auch zum Thema Leadership. Das hat schon sehr früh angefangen.
Ja, beim Mountainbiking könnte ich mithalten, aber das Thema Yoga und Meditation hat sich mir nie wirklich erschlossen. Aber erzähl doch ein bisschen was darüber, wie du überhaupt Coach geworden bist.
Ja, also mein erster Kontakt mit dem Thema, das, ich kann mich noch gut erinnern, das war so, glaube ich, 1945, habe es eigentlich ganz klar vor mir. Das war, damals habe ich einen Kurs gemacht, der hieß Prime Information Processing. Das tönt jetzt ganz speziell, aber da ging es um Wirksamkeit und Aufmerksamkeitsfokussierung. Das hat mich sehr beeindruckt. Da ging es auch eben um Embodiment, also um Körper, um bewusst, unbewusste Prozesse. Also so ganz spannende Themen auch aus der Hirnforschung. Und die haben mich so ein bisschen geprägt. Oder das wollte ich weiterentwickeln oder weiter nachforschen. Meine erste Fortbildung im Bereich Coaching war vor 20 Jahren ungefähr. Und da habe ich eigentlich die ganze Zeit mehr und mehr Erfahrung gesammelt, auch unter anderem in der hypnosystemischen Therapie und Beratung oder auch zum, wie vorher gesagt, zum Thema Neuroleadership oder aus der Hirnforschung. Das hat mich halt alles sehr interessiert. Und aus beruflicher Sicht hatte ich in einer ersten frühen Führungsrolle die Möglichkeit, vieles aufzugleisen, neu zu machen. Aber die Erfahrung mit dem Thema Leadership und Führung, die hatte ich noch nicht. Und das war wahrscheinlich auch so eine Grundursache, wieso, dass ich mich dann auf dieses Thema fokussiert habe und wollte da mehr wissen, mehr rausholen und mich selber, aber auch andere dann zu diesem Thema weiterentwickeln. Ja.
Es würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen, wenn ich dazu jedem Thema nachfragen würde. Aber was verstehst du unter Leadership?
Ja, Leadership als Thema. Kurze Definition. Ich versuche es mal. Mach es ein bisschen provokativ. Es gibt keine richtige Führung oder es gibt keine gute Führung, nur wirksame Führung. Führung okay. Ist, wenn man heute schaut, ein bisschen in den in Posts, Social Media, könnte man meinen, es ist fast ein bisschen eine Mission Impossible, so was Führungskräfte alles machen müssten, das ist schon fast, geht schon fast Richtung Bashing. Aber sicher, Führung, kann man sagen, ist schwierig in der heutigen Zeit, auch mit all diesen Krisen und diesen Herausforderungen. Und ja, und was ich aber unter Führung eigentlich verstehe, das würde ich sagen, hat sehr viel mit sich selber in Kontakt zu sein, zu tun und aber auch mit Selbstwirksamkeit in dem, was man erreichen kann, wie man andere inspirieren kann, also kurz gesagt.
Also wirkungsvolle Führung, ja, gemäß eigenen Angaben auf LinkedIn hilfst du Top-Executives, ihre Präsenz und ihren Wirkungsgrad zu boosten und garantierst deren Impact als Leader. Wo siehst du hier die größten Defizite?
Ja, also als Defizit sehe ich es eben nicht unbedingt, wenn wir das als Metapher zum Beispiel im Spitzensport nehmen, da ist es eigentlich wie selbstverständlich, dass man Profis hat an der Seite, um auf Höchstleistung zu bleiben und auch zu steigen. Und das gilt natürlich auch für den Team- und Mannschaftssport, oder? Also wenn Führungskräfte Coaching machen, aus meiner Sicht, das heißt nicht etwa, dass sie unfähig sind oder irgendwie ein Defizit haben, sondern für mich bedeutet es eigentlich, dass sie durch ein kompetentes Angebot oder auch durch Anregung für Selbstbefähigung, ich sage dem Empowerment, eigentlich besser werden. Also kurz gesagt, Erfolgreiche noch erfolgreicher machen.
Mhm. Ja gut, du hast ja gesagt, es gibt keine gute Führung, sondern nur wirkungsvolle Führung. Und eben, du sprichst ja auch über Präsenz und Wirkungsgrad, beziehungsweise habe ich das auf LinkedIn so gelesen. In diesem Bezug, zu diesem Bezug meinte ich eigentlich, welche Defizite, also was müssten Führungskräfte hier besser machen, um den Wirkungsgrad zu steigern?
Ja, also ganz kurz gesagt, würde ich das so definieren, es geht ja immer um Interaktionen und es geht immer um Beziehungsgestaltung in der Führung. Und da müsste man eigentlich darauf achten, wie kann man eine gelungene, gemeinsame, zieldienliche Richtung oder Bewegung oder eben eine Führung hinkriegen, damit eben Wirksamkeit entsteht. Und wer entscheidet, was wirksam ist? Das ist nicht die Führungskraft, sondern es ist meistens dann die Person, die da involviert ist oder die
der Mitarbeiter. Das, was ankommt, beziehungsweise das, was dann verändert Absolut, wird in einem Unternehmen. Ja, welche Top-Executives benötigen dringend deine Unterstützung?
Ja, ich würde sagen, alle. Nein. also irgendwie vorher die Metapher mit dem Sport. Also eigentlich kann man sagen, jeder, der will, oder wenn Führungskräfte zu mir ins Executive Coaching kommen, hat das natürlich ganz unterschiedliche Gründe. Eben von Neupositionierung, neue Rolle im C-Level oder auch Themen, wie können wir die Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung oder im Leadership-Team verbessern, um ein paar Dinge zu benennen. Für mich ist aber Coaching schon auch immer ein Aspekt, und das ist, finde ich, noch wichtig. Es hat auch immer es ist auch eine Art Organisationsentwicklung. Also es ist nicht nur der Leader, der eine Transformation macht bei sich oder in der Zusammenarbeit, sondern es ist eigentlich wie ein Veränderungsprozess, der auch Auswirkungen hat auf die Organisation, nämlich eben so quasi die Zusammenarbeit und die Entwicklung in eine Richtung im Leadership-Team.
Und namentlich, mir kämen da spontan ein paar in den Sinn, zum Beispiel die Führungsriege der Credit Suisse oder Elon Musk.
Ja, da gibt es natürlich viele, ja. Also mir kommt...
Ja, wenn du willst dich da nicht auf dünnes Eis begeben, ich sehe das schon.
Du sagst, also eben, wenn du jetzt von Namen kommst, für mich ist immer ein spannender Name, Steve Jobs zum Beispiel, oder? Also nicht, dass ich den jetzt selber gecoacht hätte, aber ich kenne jemanden, der Coaching mit ihm gemacht hat.
Okay, spannend.
Und das ist natürlich spannend. Ja, also auf der einen Seite ist das ein Visionär, oder? Also der wird hoch gelobt, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch sehr stark kritisiert, also sein Führungsstil. Und da gibt es natürlich eben...
Also der hatte jetzt tatsächlich Führungsdefizite.
Eben, und hier, da stellt sich dann halt wirklich die Frage, ja, was wirkt wie, oder? Und was hat dann das auch für die Außenwelt für eine Botschaft? Gut, man könnte sagen, trotzdem, trotz Führungsstil, wie auch immer, haben heute viele ein iPhone, oder? Aber das wäre vielleicht dann ein bisschen auch dann mehr ins Thema, wie wirkt dann Führung vielleicht auch im CX-Bereich, oder?
Oder? Mm-hmm. Genau. Ja, große Innovatoren, eben, ich habe Elon Musk genannt.
Aktuell
die zeichnen sich nicht unbedingt die zeichnen sich nicht unbedingt dafür aus, dass sie halt eben einfache Charaktere sind.
Absolut, ja.
Ja, stellst du eigentlich Unterschiede nach Branchen oder der Größe von Unternehmen fest? Also gibt es irgendwie, kann man sagen, dass kleine Unternehmen da vielleicht mehr Bedarf haben für Coaching als größere Unternehmen, die intern halt sehr viele Trainings anbieten?
Ich stelle da nicht unbedingt große Unterschiede fest. Vielleicht gibt es diese, habe sie nicht bemerkt. Ich denke, Führung ist überall, wo Menschen zusammenarbeiten, wichtig, und überall, wo Menschen arbeiten, gibt es Themen, wie auch unter anderem halt Konflikte oder die Frage nach, wie können wir optimal zusammenarbeiten und wie können wir etwas gestalten zusammen, sodass es eben für alle passend ist.
Und, klar. Ja. Ja, jetzt in unserem Podcast geht es ja eigentlich immer um Themen, die direkt oder indirekt mit der Customer Experience zusammenhängen. Also dem, wie die Kunden sozusagen am anderen Ende der Leadership das Unternehmen erleben. Welche Leadership Skills in Bezug auf die CX wären denn deiner Meinung nach besonders wichtig?
Sehr gute Frage, Dani. Da müsste ich jetzt dich zurückfragen oder so Leadership Skills in Bezug auf CX, müsste ich dich jetzt fragen, wofür müssen denn diese Leadership Skills sein?
Oder? Ja, zum Beispiel, um die Organisation auf den Kundenfokus einzuschwören, das heißt, den Mindset im Unternehmen zu ändern oder auch in Bezug auf das Change Management.
Also eigentlich könnte man ja irgendwie sagen, alle Skills, die darauf einzahlen, irgendwie auf Client Experience, die wären wichtig, oder?
Klar.
Man könnte ja sagen, Erleben wird erzeugt, und die Wahrnehmung von Zusammenarbeit, jetzt wieder aus der Sicht von Leadership oder von Führung, die wird eigentlich vom Mitarbeitenden oder vom Geführten vorgegeben, wie ich vorher schon ein bisschen erwähnt habe. Jetzt könnte man das eigentlich auch auf Sicht vom Kunden sagen. Also wie ein Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung wahrnimmt, hängt von ihm selber ab. Da stellt sich dann die Frage, was braucht der Kunde? Welche Bedürfnisse hat er? Und wie könnte man diese befriedigen oder wie könnte man diese Bedürfnisse erfüllen?
Ja, natürlich. Das war auch schon Thema in anderen Podcasts. Darum geht es ja eigentlich bei der Customer Experience. Auf der anderen Seite wollen wir hier jetzt ein bisschen mehr auf eben die Leader fokussieren, also das andere Ende sozusagen des Prozesses, wo dann eben zum Schluss der Kunde
absolut,
steht und das Unternehmen irgendwie wahrnimmt, beziehungsweise Produkte erlebt, wahrnimmt, Dienstleistungen erlebt, wahrnimmt. Top-Execs, haben die überhaupt noch einen Bezug zu den Kunden eines Unternehmens? Hast du erlebt, dass sich Leute in der obersten Führungsetage aktiv um diese Kontakte bemühen? Ich kenne nur wenige, zum Beispiel den früheren Verwaltungsrat und Präsident des Retailers Coop, Hans-Uli Losli, der einmal im Jahr selbst an der Kasse stand und das Gespräch mit den Kunden suchte. Also das finde ich vorbildlich. Mhm. Das hat mich stark beeindruckt.
Ich glaube, dass ja, da gibt es sicher viele Beispiele. Die Frage ist halt wirklich auch, wie echt ist das Ganze, wie aufgesetzt? Also ich höre da ein bisschen heraus, ja, man macht es bewusst, damit man etwas dann auch berichten kann, damit man Aufmerksamkeit hat, ja, der CEO kümmert sich um die Kunden. Mhm. Wie echt das dann das wirklich ist, stellt sich dann, ja, da stellt sich die Frage, ja. Ich sehe das ein bisschen so ähnlich wie mit der Unternehmenskultur oder auch mit großen Initiativen, Kulturentwicklung. Irgendwie, es braucht ja immer ein Gesicht dahinter. Und wenn natürlich ein Brand, würde ich jetzt mal sagen, auch mit einem Gesicht verknüpft wird, und zwar in einer positiven Art und Weise, in einer positiven Wirkungsform, dann ist das sehr hilfreich. Es kann natürlich genau das Gegenteil auch passieren. Da gibt es auch Beispiele von bekannten Brands, wo dann der CEO nicht unbedingt in gutem Licht steht und dann halt fast die Marke oder den Brand eigentlich schädigt, könnte man sagen, ja. Und
ja, natürlich.
Da gibt es natürlich, würde ich sagen, wahrscheinlich schon, je kleiner die Firma, desto näher ist dieser Bezug, ja, zum Kunde. Mhm.
Ja, klar. Mhm. Ja, ich meine, man darf nicht unterschätzen, dass das Ganze ja neben der Außenwirkung, und ich weiß nicht, was Hans-Uli Losli da zur Verbesserung der Customer Experience beigetragen hat, aber neben der Außenwirkung gibt es ja auch diese Innenwirkung. Also eben, er hat das vorgelebt, er hat den Mitarbeitenden sozusagen gezeigt, eben, dass es wichtig ist, dass man die Kunden auch, dass man denen auch zuhört. Mhm. Und aus eigener Erfahrung muss ich sagen, also bei großen amerikanischen Firmen war das alles irgendwie als Programm vorhanden, dass sich der CEO, also selbst die ganz Großen, eben du hast Steve Jobs erwähnt vorhin, aber bei Microsoft beispielsweise war es Steve Ballmer oder heute Satya Nadella, der halt sich hin und wieder direkt mit Kunden trifft. Und zwar war das auch so in der Schweiz. Und da hat man dann natürlich, also jetzt nicht in Bezug auf Microsoft jetzt, da muss ich vorsichtig sein, sondern ganz generell, ich habe das auch in anderen amerikanischen Firmen erlebt, da hat man dann natürlich den CEO nicht unbedingt zu den kritischsten Kunden gebracht, sondern zu denen, die halt irgendwie mehr oder weniger zufrieden waren, wo halt ein großer Deal hängig war. Man wollte ja nicht die Reputation der eigenen Niederlassung beziehungsweise seine eigene riskieren. Mhm. Also so gesehen war das immer so ein bisschen gefiltert.
Aber gut. Ja, spannend, ja.
Jetzt zum Thema Employee Experience würde ich dir noch gerne ein paar Fragen stellen. Wir haben in einem früheren Podcast mit Julia Bangert, CEO und CHRO von Datev, eigentlich früh festgestellt, dass Customer Experience und Employee Experience zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Rundum zufriedene Kunden findet man bei Unternehmen, die auch zufriedene Mitarbeitende haben. Natürlich müssen sie auch die Befähigung und über die Befähigung und entsprechende Befugnis verfügen, aber das kommt ja nicht von ungefähr. Was meinst du dazu?
Ja, also das hat ich sehe das auch so, oder? Das sind zwei Seiten. Ich denke, schlussendlich hat alles sehr viel mit Kultur zu tun. Da können wir vielleicht auch noch darüber sprechen. Es geht vor allem auch darum, verstehen die Mitarbeitenden, warum das Ganze oder wofür das ganze Thema wichtig ist, die Kunden, wofür machen wir das Ganze. Und es geht aus meiner Sicht auch ein bisschen darum, eine Kultur oder eine Feedback-Kultur zu etablieren, in der auch Anregungen zu optimieren dieses Kundenerlebnisses gemacht werden können, daraus lernen, also es müsste wie ein Prozess sein. Und ja, eben, also das ist eigentlich auch wieder ähnlich wie mit der Führungsbeziehung. Da braucht es eine Art Feedback-Kultur, damit das damit individuelle Bedürfnisse erfüllt werden können, damit auch wertgeschätzt werden kann und darauf eingegangen werden kann, damit es eben Wirkung erzielen kann, damit man weiß, okay, dazu ist es da und womit können wir was beitragen, damit das erfüllt wird. Ja,
ja, du hast jetzt gerade Wertschätzung erwähnt. Ich wollte noch fragen, wie wichtig denn deines Erachtens das Verhalten eines Top-Executives für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist. Und Wertschätzung ist sicher wahrscheinlich die Nummer eins.
Ja, ich würde sagen, Wertschätzung und Vertrauen, oder? Das ist natürlich von zentraler Bedeutung für die Zufriedenheit, würde ich sagen. Schlussendlich geht es ja immer um Bedürfnisse von Menschen, oder? Und ich denke, so als Vorbild und auch als Führungspersönlichkeit hat das Verhalten natürlich einen riesen Einfluss auf die ganze Kultur, auf die Stimmung. Und ich habe schon Unternehmen gesehen, die einen Top-Brand sind eben und das Verhalten oder die Kultur, die trägt heraus, dass da irgendwas nicht stimmt, oder man kriegt das irgendwie mit, oder?
Und ja, wie kann denn eine Führungskraft ein positives Verhalten der Mitarbeitenden gegenüber Kunden und Kundinnen beeinflussen?
Das geht in die gleiche Richtung, oder? Ich denke, diese Care-Haltung oder diese, ich würde dem sagen, eine positive fürsorgliche Haltung, die dazu beiträgt, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dazu beiträgt, dass dann eben auch die Mitarbeiter zufrieden sind und oder sich entsprechend dann, also wenn sie Kontakt haben mit natürlich mit Beratung, bei Produkten ist es vielleicht dann wieder anders. Aber das würde wahrscheinlich schon dazu beitragen, dass diese Wertschätzung eben auch dann über Motivation, über das Commitment von den Mitarbeitenden quasi übertragen wird. Also Commitment von Mitarbeitern eben das Beste zu geben und so vielleicht noch eine Extrameile gehen oder vielleicht mal auf den Kunden wirklich auch eingehen können. Dass das halt wahrscheinlich dann eben auch intrinsisch mehr kommt.
Mhm, ja. Also wir kommen gleich noch auf die Kultur zu sprechen, darüber möchte ich noch ein bisschen mehr wissen. Aber vielleicht zuerst, wie können denn jetzt Leaders sicherstellen, dass die Mitarbeitenden vom Kunden her denken? Was glaubst du, was man dazu alles machen könnte als Leader?
Ja, ich glaube eben, da braucht es mal bestimmt Awareness, also das Bewusstsein nochmal, wofür das Ganze aus Kundensicht. Und vielleicht mache ich mal ein konkretes Beispiel, das war zwar schon ein paar Jahre her, vor etwa 10 Jahren, habe ich mal mit einem Führungsteam oder mit Führungskräften zum Thema Empowerment Customer Experience oder Empowering Customer Experience einen Workshop gemacht. Und da haben wir auch ganz dediziert eigentlich daran gearbeitet, wie sieht unser Arbeitskontext aus, also wo gibt es Touchpoints mit den Kunden und wie aus der Sicht des Kunden erleben die das und was würden sie gerne erleben. Und wenn man in Zukunft, ich sage jetzt mal in 5 oder in 10 Jahren, schaut, welche Herausforderungen gibt es und wie könnten wir diese lösen, sodass der Kunde eine optimale Kundenerfahrung erlebt. Das hat sehr viel mit Imaginationen zu tun. Wie könnte es dann sein? Wie müsste es sein? Wie wäre dann auch unser Verhalten diesbezüglich? Also welches Mindset würde dazu beitragen? Und das so eigentlich workshopartig aufgearbeitet und auch dann untereinander ausgetauscht, transparent gemacht. und dann sich natürlich committen, also ja, das wollen wir machen und das sind konkrete Schritte, um dieses Ziel in der Zukunft dann eben auch anzupeilen und zu erreichen. So als Beispiel. Mhm.
Weißt du, was aus diesen Workshops dann letztendlich resultierte? Also ich meine, Commitment ist das eine, aber was ist dabei rumgekommen?
Ja, das es brauchte natürlich eine Aufmerksamkeitsfokussierung im Sinne von immer wieder am Thema dranbleiben, immer wieder kleine Schritte machen, kleine Quick Wins, sage ich mal, oder auch diese kleinen Erfolge an diesen dran zu bleiben, damit Reinforcement, also damit das am Leben bleibt und damit es auch immer wieder weiter in eine zieldienliche Richtung geht. Also das Feuer immer ein bisschen entfachen, wieder entfachen, ja.
Brennen lassen, ja. Genau. Ja, und im größeren Stil jetzt bezüglich Organisation, also organisatorische Veränderungen oder andere neue Prozesse, die halt eben kundenorientierter sind, hat es da was gegeben?
Wie meinst du das? Muss ich nochmal.
Ja, nee, eben aus diesen Workshops. Also die Frage war ja, was hat daraus resultiert, außer einem Commitment und jetzt dem Feuer brennen lassen. Gab es irgendwie noch organisatorische Änderungen, weil man zur Einsicht kam, dass man die Organisation auf den Kopf stellen muss, weil irgendwie die Organisation nicht eben customer-centric ist, sondern product-centric beispielsweise. Oder hat man Prozesse verändert, end-to-end, so dass die Kunden halt wirklich durchs Band eben diesen Fokus hatten, den sie verdienen?
Also wie gesagt, schon ziemlich lange her. Ich weiß, es gab sicher auch daraus Initiativen, die dahin geführt haben, dass man sich eben auch wirklich überlegt hat, was könnte man optimieren, wo könnte man auch beispielsweise effizienter oder effektiver werden. Also das hat dann aber nicht nur unbedingt direkt auch mit dem Kunden zu tun, aber wieder Auswirkungen auf die interne Abläufe und interne Organisation. Also so beispielsweise wenn man sich bewusst wird, dass der Kunde am Desk zum Beispiel oder am Schalter gewisse Dinge braucht, dass die dann aus Kundensicht ja gar keinen Sinn machen und zusätzlich aber auch kostensparend sich auswirken. Und da gibt es natürlich sicher auch neue und spannende Erkenntnisse, die gemacht wurden, ja.
Also man hat immerhin ein paar Initiativen gestartet und natürlich geht das dann über das Coaching hinaus. Also das ist ja nicht absolut, so, dass du das dann weiter verfolgen musst, sondern deine Aufgabe war damit eigentlich abgeschlossen, dass da bestimmte Action-Items definiert wurden.
Also vielleicht Fazit, was ich wichtig finde, ist, dass halt eben diese Achtsamkeit, wie ich am Anfang gesagt habe, die Führungskräfte können da einen Unterschied machen. Und die können natürlich auch eine Hebelwirkung leisten, oder? Und ja, das ist wichtig. Und diese Aufmerksamkeit und diese Awareness, das ist eigentlich immer der erste Schritt für Veränderungen. Das ist wichtig.
Absolut. Nee, sehr gut. Ja, wir haben ja schon zwei, dreimal über Kultur gesprochen oder du hast es zwei, dreimal angetönt. Jetzt bezüglich Kultur, eben du hast gesagt, eine Feedback-Kultur ist sehr wichtig. Es ist wichtig, dass man in einem geschützten Rahmen agieren kann. Gibt es da noch weitere Aspekte, die man berücksichtigen sollte oder woran man arbeiten müsste, um eine, sagen wir jetzt, kundenfokussierte Kultur hinzukriegen?
Ja, also vielleicht eher generell Kultur, ich meine, Kultur ist das A und O, oder? Kultur entsteht durch Kultur. Also alles, was wir machen, alles, was wie wir uns verhalten, das ist Kultur. Und man könnte sagen, es ist ein Sammelbegriff für bewusste, aber auch unbewusste, gewohnheitsmäßige oder kreative Akte. Und da gibt's unter Kultur gibt's natürlich ganz viele Perspektiven auch, also unter anderem eben Führung, aber eben auch die ganze Kommunikation, die ganze Bewegung, Verantwortung, Homeoffice könnte man sagen, oder bis hin zu, wie gehen wir um mit bestimmten Themen und so weiter. Also mit eben, da kommen auch Diversity-Themen und so weiter. Das kommt alles, oder bis hin zu Gender-Frage und so weiter, oder? Ich sage jetzt mal, also Kultur ist eigentlich ein Riesenbegriff, und jetzt das, was du angesprochen hast, ich finde es wichtig aus Sicht von der Führung, diese Aufmerksamkeit in der Kommunikation darauf zu richten, dass sie eben wirklich zieldienlich ist. Also da müsste man sich wieder fragen, ja, wofür wollen wir denn? Und da komme ich natürlich dann auch mit dem Punkt, ja, wofür gibt es uns Purpose? Für was stehen wir? Und das sind ja alle, also all diese Themen sind wichtig, um Bewusstheit zu schaffen, wie wir was wollen oder ja, wie wir das zusammen gestalten können. Jetzt ganz konkret auf die Customer Centricity oder Customer Experience. Auch da, das gehört für mich auch ganz stark in die Kultur, und zwar eben den Kunden dort abholen und einbinden mit, ich würde auch sagen, mit einer Feedback-Kultur, um da Wirkung zu erzielen.
Ja, ich denke, ja, du hast das eigentlich schon gut angesprochen vorhin, eben das Vertrauen, das scheint mir ganz wichtig halt, eben dieser auch geschützte Rahmen, in dem man halt vielleicht auch Missstände ansprechen kann. Also wenn man jetzt beispielsweise von Kunden irgendwas hört, die Kunden nicht zufrieden sind, dass man das dann auch irgendwie kritisch äußern kann. Mhm. Ohne dass man dafür abgestraft wird, im Sinne von, du hast den Kunden nicht im Griff, habe ich alles schon gehört, Vorwurf gegenüber irgendwelchen Vertriebsleuten, das ist ja wirklich nicht hilfreich dann. Also im Zweifelsfall sollte man für die Kunden entscheiden dürfen und sollte eben auch eben allenfalls Verbesserungsvorschläge unterbreiten, die halt dahin gehen, dass eben die Kundenzufriedenheit dann steigt, ohne dass man eben dafür irgendwie Konsequenzen, also negative Konsequenzen tragen muss. Ja, wie können denn so Top-Executives die Kultur eines Unternehmens wirklich prägen? Also du hast gesagt Purpose, da kommt wahrscheinlich die Vision noch dazu, die hast du auch schon erwähnt. Aber was machen Top-Executives, um eben diese Kultur wirklich zu prägen in einem Unternehmen?
Ich denke, Führungskräfte, ja, das ist die Aufgabe von Führungskräften oder von Top-Executives, solche Rahmenbedingungen zu schaffen, zu definieren, zu gestalten, aber eben auch Sinn, die Sinnzusammenhänge zu definieren oder auch zu vermitteln. Und ja, das, ich sehe das ein bisschen als, wie könnte man das sagen, so ein bisschen als Orchesterleiter oder als Dirigent, das Ganze so ein bisschen zusammenzuhalten. Und ja, da sehe ich die vor allem der Impact, die Top-Executives machen können. Also dass diese Themen sichergestellt werden, dass da etwas passiert. Also jetzt gerade
also über Sinn, die Vision, über das Leitbild oder über den Purpose, den wir auch schon diskutiert haben hier in diesem
Podcast. Absolut. Und also Purpose für mich ist eben der Sinn oder individuelle Sinn oder der individuelle Purpose und auch der Unternehmenssinn. Das ist für mich, das hat ähnliche Prinzipien. Also das Sinn ist etwas für mich, als dass man als Ergebnis einer Reflexion sehen kann, oder? Also Sinn wird eigentlich gemacht. Also Sinn ist nicht einfach da oder kommt oder ergibt sich aus meiner Sicht, sondern es wird erzeugt, oder? Und ich würde auch sagen, es ist etwas, an dem dann alle dann permanent arbeiten müssen, nämlich in Bezug auf das Verhalten, auf das Handeln, Und das ist dieser Reflexionsprozess auch, der wir vorher angetönt haben. Und dann braucht es auch einen Blick in die Zukunft, oder? Also was macht denn in Zukunft Sinn und mit welchem Handeln, mit welchem bewussten Tun wollen wir in einer Organisation oder im Unternehmen da weiterkommen? Und das wäre dann auch die, würde ich sagen, eine Sinnorientierung sozusagen, oder diese Visionsgestaltung oder eine Sinnorientierung. Ja, also da eigentlich die Frage nach dem Sinn geben eigentlich am Ende Orientierung aus meiner Sicht. Also egal ob strategisch oder eine gemeinsame Werte oder ein neues Produkt oder ob es um die Verbesserung der Zusammenarbeit im Team geht. Ich glaube, für ein Unternehmen geht es darum, oder für Top-Executives geht es konkret, weil das sind ja Menschen, die Sinn bereitstellen müssen, um eben diesen individuellen, aber eben auch gemeinsamen oder kollektiven Handeln diese Orientierung, diese Richtung zu geben oder zu bieten. Das denke ich, das ist die wichtige Aufgabe.
Okay, super. Ja, wir kommen langsam zum Schluss dieses Podcasts. Mhm. Aber hier noch die Killerfrage. Wie können wir in einer Organisation sicherstellen, dass nur kompetente Leute in Führungspositionen kommen und nicht solche, die sich selbst überschätzen? Es gibt ja praktisch in jedem größeren Unternehmen inkompetente Narzissten oder Narzisstinnen auf der Führungsetage.
Ja, ich sehe das jetzt nicht als Killerfrage, sondern als wichtige Frage, als essentielle Frage. Ja, also ja, die Frage ist, stellt sich da natürlich, wer stellt Leute ein und wer stellt Leute wofür ein? Auch da geht es wieder um, ja, sind die Leute kompetent und passen die auch in diese Kultur, die wir gestalten wollen? Also jemand stellt ja diese Leute ein, oder? Und oder entscheidet sich für diese Leute. Und ich würde sagen, das ist für mich die wichtige Frage, oder?
Was tun, wenn ein Narzisst einen Narzissten oder eine Narzisstin einstellt?
Ja, dann gibt es eine schöne Passung, oder? In diesem Sinne, oder? Und das hat dann natürlich Auswirkungen auf die Organisation und das sieht man natürlich auch in
auf die Kultur, auf die Kultur, auf die Mitarbeitenden,
also man, richtig. Das liegt auf der Hand. Da gibt es ganz viele schöne oder eben auch unschöne Beispiele.
Ja, ja klar. Ja, ich kenne ein paar unschöne.
Okay,
aber
das wäre ein
ja.
anderer Podcast.
Nein, wir, genau, wir könnten wahrscheinlich lange zu dem Thema Absolut. Reden und da gibt es auch viel Literatur dazu, eben, dass es halt eben gerade Narzissten und auch Psychopathen teilweise in die Führungsetage schaffen.
Ja.
Aber lassen wir das. Nein, ich würde jetzt langsam zum Schluss kommen wollen und möchte, dass du noch ein bisschen aus der Schule plauderst. Womit tun sich Top-Executives denn am schwersten in Unternehmen?
Okay. Also. Ja, da, auch da stellt sich die Frage, was ist denn schwer? Das ist sehr unterschiedlich. Also kurz gesagt, ich denke so von lonely at the top auf der einen Seite bis always on oder always on the spot, könnte man sagen. Da gibt es sehr viel individuell. Ich finde wichtig, so ein gesundes Selbstmanagement zu pflegen. So, also wie gehe ich mit meiner Energie um? Wie kann ich in schwierigen oder in herausfordernden Situationen und wenn ich sage herausfordernd, dann gibt es ganz viele Zwickmühlen, ganz viele Ambivalenzen, die wirklich tagtäglich gelöst werden müssen. Wie kann ich mit dem umgehen auf eine gute Art? Wie kann ich dem allem gerecht werden und eben dadurch auch nicht unbedingt den Anspruch habe, dann mich zu überfordern, sondern halt in einer guten Balance bleibe, dass ich fokussiert, gelassen, stark und wirksam bleiben kann. Das sind so die wichtigen Themen, glaube ich, aus meiner Sicht.
Etwas Selbstreflexion täte vielleicht auch noch gut hin und wieder.
Das ist ja die Idee vom Coaching dann. das anzuregen. Oder?
Genau. Ja. Ja, wunderbares Schlusswort. Also vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch, Chris.
Sehr gerne.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und Twitter. Und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.